Matthäus 14, 22 bis 33. Und hier heißt es: Und alsbald nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Mengen entlassen, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden, war er allein daselbst. Das Schiff aber war schon mitten auf dem Meer und litt Not von den Wellen, denn der Wind war entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und wandelte auf dem Meer. Als ihn aber die Jünger auf dem Meere wandeln sahen, erschraken sie und sprachen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete alsbald mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es? So heiße mich zu dir, auf das Wasser zu kommen. Da sprach er: Komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und wandelte auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach: Herr, rette mich! Jesus aber streckte alsbald die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in dem Schiffe waren und fielen vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Unser heutiges Thema heißt: Schritte des Glaubens im Blick auf Jesus. Schritte des Glaubens im Blick auf Jesus. Wer letzten Sonntag mit dabei war, der weiß, dass die Begebenheit in Matthäus 8 mit dieser Aussage geendet hatte: Wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und das Meer gehorsam sind? Das war die Aussagenverwunderung vieler Menschen, nachdem Jesus den Sturm in Matthäus 8 gestillt hatte. Und dieser Jesus aus Nazareth, der hatte viele, viele Menschen ins Staunen versetzt. Ja, die Kunde von ihm, ja, die Botschaft, die ist ja im ganzen Land und auch in die Nachbarvölker hinaus verbreitet worden. Wie ein Lauffeuer wurde die Kunde von Jesus verbreitet. Wer er sei und was er alles tut. Er hat ja alle Kranken geheilt, haben wir auch in Matthäus 8 gelesen, aber auch hier im Vorspann sehen wir, wie er den ganzen Tag Kranke geheilt hat. Und die Menschen haben auch Befreiung erfahren dürfen von den Mächten der Finsternis. Sie wurden befreit von Besessenheit, von Dämonen. Und in der Sturmstillung in Matthäus 8 haben wir gesehen, dass er sogar den Wind und das Meer bedroht hat. Und Wind und Meer haben ihm gehorcht. Auf der Stelle war der Sturm damals beendet und totale Stille. Den Jünger lag damals noch der Schweiß auf der Stirn und die Angst der Bedrohung. Und Jesus fragte sie: Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Und in diesem Wirken Jesu in Matthäus 8 wurde offenbar, dass er eben alle Macht hat, dass er auch Macht hat über die Naturgewalten. Und liebe Freunde und Geschwister, was ist das auch für ein Trost für uns, dass wir wissen, dass Jesus heute noch dieselbe Macht hat. Denn ihm, dem Herrn Jesus, ist auch heute noch alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Wenn wir sie vielleicht auch manches Mal nicht so direkt und demonstrativ erfahren, wie wir das hier zum Beispiel in Matthäus 8 oder auch heute in Matthäus 14 sehen. Aber Jesus hat auch heute noch alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wir begeben uns nun heute in eine Situation, in eine neue Situation, worin wir sehen, dass es dem Herrn Jesus sogar möglich ist, auf dem Wasser zu gehen und somit auch physikalische Gesetze und Kräfte außer Kraft zu setzen. Für ihn ist eben auch kein Ding unmöglich. Wenn wir hier in Matthäus Kapitel 14 reinschauen, dann sehen wir im Vorspann, dass hier auch eine Menschenmasse auf ihn zukam. Hier in Matthäus 14, ab Vers 13, da sehen wir, dass ihm die Menschenmasse nachgelaufen ist. Er entwich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort, und als die Volksmenge es vernahm, folgte sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Sie haben ihn also richtig eingekesselt, Menschenmassen sind ihm nachgefolgt. Wo sie gehört haben, wo Jesus ist, da sind Menschenmassen gekommen und haben ihn eingekesselt. Und wir finden hier letztendlich, dass Jesus sich über sie erbarmte in Vers 14. Als nun Jesus hervorkam, sah er eine große Menge und erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Aber sicherlich hatte er auch das Wort Gottes verkündigt. Jesus kam nicht nur, um zu heilen, sondern auch, um den Menschen den Vater zu zeigen und ihnen Gottes Wort zu verkündigen. Und als es Abend geworden, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Der Ort ist öde und die Stunde ist schon vorgeschritten. Entlasst das Volk, damit sie in die Dörfer gehen können und sich Speise kaufen. Auf, Jesus, lass jetzt das Volk gehen. Gehorche uns, wir sind die Jünger, wir müssen dir auch mal gute Ratschläge geben. Jesus aber sprach zu ihnen: Sie haben nicht nötig hinzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie haben gesagt: Ja, wir haben nur 5 Brot und 2 Fische. Das reicht doch keineswegs. Und der Jesus hat aber diese 5 Brot und diese 2 Fische genommen, dem himmlischen Vater dafür gedankt, und seinen Jüngern verteilten. Und sie verteilten. Und sie verteilten. Und sie verteilten. Und es hörte nicht auf. Sie hatten immer Fische und sie hatten immer Brot zu verteilen. 5000 Männer, heißt es hier in dem Text, wurden davon satt. In Vers 21, die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Wir gehen aber sehr stark davon aus, dass auch viele Frauen und Kinder dabei waren. Zählen wir noch zu jedem Mann eine Frau und wenigstens ein Kind, dann haben wir schon 15.000 Menschen. Vielleicht können wir auch von 20.000 ausgehen. War vielleicht locker 20.000. Also wenn wir von 5.000 reden, dann hier nur von 5.000 Männern, die der Herr Jesus gesättigt hat. Wir können das nicht erklären, wir können es auch nicht physikalisch und wissenschaftlich erklären und verstehen, denn es ist einfach ein Wunder, das der Herr Jesus getan hat, ein Wunder Gottes. Hier hatte Gott gewirkt. Der Sohn Gottes durch den himmlischen Vater, ja, in der Kraft des Heiligen Geistes. So groß ist unser Gott, so groß ist dein und mein himmlischer Vater, so groß ist unser Herr Jesus, ihm ist kein Ding unmöglich. Und nach diesem Wunder wollten natürlich die vielen Menschen auch gar nicht mehr unbedingt von diesem Jesus loslassen. Uns geht es ja so gut bei ihm. Wenn er so etwas tun kann, ja, dann möchten wir bei ihm bleiben. Er ist unser beständiger Versorger. Wunderbar, mit Jesus zusammen zu sein. Und viele kamen sogar auf die Idee, ja, er könnte ja auch unser beständiger Versorger, unser Brotkönig werden. Doch Jesus wollte sich hier nicht zum König hervortun, sondern er wusste, dass jetzt anderes dran ist. Lange hatte er sich bei dieser Menschenmenge an diesem öden Ort aufgehalten und lange hatte er sie geheilt und auch Gottes Wort verkündigt. Doch jetzt war wieder anderes dran. Jetzt musste er weg von dieser Menschenmasse. Und er schickte die Menschen letztendlich dann auch heim. Und er braucht jetzt selber wieder eine Zeit mit dem Vater. Eine Zeit der Zurückgezogenheit, eine Zeit der Stille. In Johannes 6, Vers 15, was aller Wahrscheinlichkeit eine Parallelstelle hier zu Matthäus 14 ist, da lesen wir: Da nun Jesus merkte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum Könige zu machen, entwich er wiederum an einen einsamen Ort. Also das Volk hatte eine Zeit lang die Absicht gehabt, wir wollen Jesus zum König. Aber Jesus entwich wiederum auf den Berg allein. Einen Versorgungs- oder einen Brotkönig wäre für das Volk ganz bestimmt nicht schlecht gewesen. Vielen ging es damals nicht besonders gut. Doch unser Herr Jesus wollte nicht nur ein äußerlicher Versorger sein. Er wollte auch nicht eine Königseuphorie auslösen. Auch will er für die Menschen nicht nur jemand sein, der für alle ihre Besorgnisse da ist oder ein Wohlfühlkönig oder ein Wohlfühlgott sein, sondern was will er denn? Er will zuerst die Herzen der Menschen und er will die Echtheit des Glaubens. Und er wollte damals und will auch bis heute unser Vertrauen. Er will unser Herz. Er will unsere ganze Liebe zu ihm und er will auch unseren Glauben und unseren Gehorsam. Natürlich ist es ja nicht so, dass man sich in diesem Herrn, in dem lebendigen Gott, nicht geborgen wissen dürfte. Wir dürfen auch uns auch geborgen wissen in dem Herrn Jesus, in dem himmlischen Vater. Und das ist so wunderbar, auch inmitten unserer Zeit und Welt, in der wir stehen. Auch darf man sich wirklich von Gott geliebt wissen. Und das ist ganz wichtig auch für jeden von uns. Du bist geliebt von Gott, egal was kommen mag. Und man darf wissen, dass er für unsere Grundbedürfnisse einsteht. Und wir dürfen ihn ja um alles bitten. Und er hat sogar gesagt, bittet, so werdet ihr nehmen. Und darauf dürfen wir vertrauen, dass er treu ist und zu seinem Wort alle Zeit steht. Ja, wir können ihm vertrauen. Doch es wird dann gefährlich, wenn man meint, Christsein habe letztendlich nur etwas mit Wohlgefühl zu tun. Oder dass es einem hauptsächlich gut geht. Ja, wenn ich an Jesus glaube, muss es mir gut gehen. Und ich muss immer ein Wohlgefühl haben. Und heute wird so vieles auch von Verlagen weitergegeben, die sich früher bibeltreu genannt haben, auch bibeltreu waren, aber heute in ganz anderen Dimensionen der Literatur einsteigen, wo es nur um Wohlgefühl geht, um seelische Bedürfnisse, ein Wohlfühlchristentum. Und natürlich auch um das Geliebtsein, das ist auch wichtig, aber wenn es nur darum geht, dann geht irgendwas daneben. Wie gut ist es da, sich nah an das Wort zu halten und zu sehen, was steht eigentlich im Wort geschrieben. Auch die gesunde Ehrfurcht vor Gott zu wahren und zu wissen, Gott ist nicht nur unser Kuschelbär, sondern auch wir haben eine Verpflichtung vor ihn, ihn von ganzem Herzen zu lieben, von ganzer Seele und von all unserer Kraft, aber auch ihn zu fürchten, ihm gehorsam zu sein und auch das zu tun, was er sagt, weil er der Herr ist. Denn er ist nicht als Kuschelbär für uns da, der alles für uns tut, was wir uns wünschen oder letztendlich auch unser Wunschautomat, wie es heute so oft dargestellt wird. Ich werfe oben ein Anliegen oder ich werfe ein Anliegen hinein und unten kommt dann der Wunsch heraus. So ist Gott nicht, obwohl er uns alles geben kann, was wir bedürfen und was wir sogar uns wünschen. Aber er muss es nicht tun. Ja, manche gehen in diesen Vorstellungen sogar so weit, dass sie denken, wenn dieser Gott nicht für meine Wünsche und für mein Wohlgefühl da ist, wenn er diesen meinen Wünschen und Wohlgefühle nicht gerecht wird und sie nicht erfüllt, ja, so brauche ich diesen Gott nicht. So gibt es heute viele, auch Kinder Gottes, die so denken. Wenn wir nun in unseren heutigen Text hineinsehen, so erkennen wir, dass der Herr Jesus seinen Jüngern hier ganz klare Anweisungen gegeben hat. Und da kommen wir als ersten Punkt auf die Anweisung. Erstens die Anweisung. Was hatte der Herr Jesus seine Jünger angewiesen? Ja, an erster Stelle hat er ja für seine Jünger erwählt. Das ist dann einige Kapitel vorher. Und er hat sie zur Nachfolge aufgerufen. Folget mir nach, so will ich euch zu Menschenfischern machen. Und da sie ihm nachgefolgt sind, sollten sie jetzt auch anderen Anweisungen hinterherkommen. Gerade in Situationen wie in diesen, wo sie sich jetzt loslösen sollten von den Menschen. Und da hatte der Herr Jesus seinen Jünger angewiesen, jetzt in das Schiff zu steigen. Nicht mehr an Land zu bleiben, geht in das Schiff und fahrt los ans jenseitige Ufer. Ganz ähnlich war es ja auch in Matthäus Kapitel 8, wo Jesus seinen Jünger angewiesen hat, in das Schiff zu steigen. Was ist aber jetzt der Unterschied hier zu Matthäus 14? Jesus ging nicht voraus in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach, sondern er sagte, geht ihr in das Schiff. Jesus ging gar nicht hinein in das Schiff. Sie sollten selbst in das Schiff gehen, ohne ihn. Er forderte sie auf, in das Schiff zu gehen. Ja, in meiner Übersetzung Schlachter 1951, da heißt es sogar, er nötigte sie, in das Schiff zu gehen. Und so heißt es auch in der neuen Schlachter 2000. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen. Vom Grundtext her könnte man hier auch anstatt nötigen übersetzen. Jesus trieb seine Jünger, ins Schiff zu steigen. Er trieb sie dazu an. Mal, sicherlich war es nicht ganz einfach, von dieser großen Volksmenge loszukommen. Vor der Speisung der 5000, da wollten die Jünger ja auch den Herrn Jesus anweisen. Du Jesus, schick die Menschen heim, damit sie etwas zu essen kaufen können und so weiter. Doch Jesus hatte anderes im Sinn. Er hatte diese wunderbare Speisung vollbracht, worin die Jünger auch schon wieder etwas Neues mit Jesus erleben konnten. Und die Jünger samt der Volksmenge, sie konnten immer mehr erkennen, was für eine Macht dieser Jesus hat und was er alles vollbringen kann. Und somit waren auch die Jünger nicht diejenigen, die dem Herrn etwas vorschreiben konnten, wie wir vielleicht manchmal auch denken, wir können dem Herrn was vorschreiben, sondern der Herr schreibt uns etwas vor und wir haben es zu tun. Und wie schon erwähnt, jetzt nötigte Jesus seine Jünger, geht in das Schiff, tut endlich diesen Schritt. Ja, er trieb sie dazu an. Oder man könnte auch sagen, er drängte sie dazu. Und sicherlich hätten sich die Jünger jetzt sehr gegen Jesus auflehnen können. Ja, Herr, was soll das? Wir sollen jetzt in das Schiff gehen und du gehst nicht mit oder was? Und übrigens haben wir jetzt hier so einen guten Kontakt und Draht zum Volk und jetzt sollen wir weggehen? Immer das tun, was Jesus sagt? Ist das okay? Das schränkt uns doch furchtbar ein. Doch Jesus wollte, dass sie ihm gehorchen und dass sie jetzt von der Volksmenge loskommen. Und er, der Herr, wollte allein zurückbleiben. Er hatte seine Pläne und wollte dann alleine die Volksmenge entlassen. Wir lesen hier in Vers 22. Und alsbald nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Vielleicht hatten es die Jünger überhaupt nicht verstanden, warum Jesus die Volksmenge allein entlassen wollte. Vielleicht konnten sie es nicht verstehen, warum sie diesmal alleine losfahren sollten. Ja, und vielleicht geht es dir und mir manchmal auch so, dass wir manches Mal die Anweisungen der Bibel nicht so richtig verstehen können. Warum soll ich so handeln, wie es hier das Wort Gottes sagt? Vielleicht verstehst du auch manchmal nicht immer alles, wie der Herr Jesus manches in deinem Leben führt. Ich verstehe auch nicht immer alles, wie er die Dinge in deinem Leben führt und leitet. Vor allem, wenn wir uns an ihn halten und ihm immer wieder alles anbefehlen. Und vielleicht geschieht manches nicht, wie du dir es vorgestellt hast oder vorstellen würdest. Doch wenn wir wissen, wer Jesus ist und dass er alles in seiner allmächtigen Hand hält und trägt, was können wir da anderes tun, als ihm einfach nur vertrauen? Ihm vertrauen, dass ihm wirklich nichts entgleist und dass er es wirklich auch gut mit uns meint. Und dass er mit all den Dingen, die wir erleben und erfahren, die besten Absichten mit uns verfolgt. Und somit ist es auch für uns einfach wichtig, seinen Anweisungen zu vertrauen, ja, sie zu befolgen. Zunächst bleibt für die Jünger und auch vielleicht für uns die Frage, warum steigt Jesus eigentlich nicht mit in das Schiff? Er hätte doch die Volksmenge auch gleich entlassen können, mit den Jüngern und dann mit den Jüngern zusammen aufs Schiff steigen können. Warum sollten die Jünger ohne ihn mit dem Schiff losfahren? Eine wichtige Begründung hierfür sehen wir bereits im nächsten Vers. Lesen wir Vers 23. Und nachdem er die Volksmenge entlassen, als es dann zur Entlassung kam, lesen wir, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden, ward er allein daselbst. Und da sehen wir eines. Jesus wusste, wie wichtig es ist, ins Gebet zu gehen. Er wusste, wie wichtig es ist, Zeiten mit dem Vater zu verbringen. Alleine mit dem Vater, nicht mit irgendwelchen anderen, auch nicht mit seinen Jüngern, sondern alleine. Er benötigte immer wieder eine Auszeit allein mit dem Vater. Und ganz ähnlich ist es auch für uns. Natürlich ist es auch für uns sehr wichtig, dass wir Kontakte zu Menschen pflegen. Kontakte zu Menschen sind auch für uns letztendlich unerlässlich. Und auch der Herr Jesus hat uns ja ganz bewusst inmitten diese Welt hineingesetzt. Er hat uns in dieser Welt gelassen, er hat uns auch gleich wegnehmen können. Aber er hat uns ganz bewusst hier gelassen. Warum? Damit wir inmitten dieser Welt seine Zeugen sein können. Und jeder von uns hat sein persönliches Umfeld. Da hat man seine Nachbarn. Vor allem, wenn man in einem Wohnblock ist, da hat man immer wieder Nachbarn, die man auch sieht. Oder auch, wenn man ein Haus hat, dann hat man die Nachbarn nebenan. Man hat gewisse Bekannte, die man immer wieder sieht, vielleicht auch, denen man täglich begegnet in seinem Umfeld. Viele von uns haben auch Verwandte oder auch Familien und Familienangehörige. Nicht alle, aber viele. Andere sind täglich am Arbeitsplatz, vielleicht auch in der Ausbildung und in der Schule und so weiter. Und auch ist es Gottes Wille, dass wir uns in der Gemeinde regelmäßig treffen, zu Gottesdiensten wie heute oder auch zu Bibelstunden oder zu persönlichen Treffen als Geschwister oder zu gemeinsamen Gebetszeiten. Das alles zeigt uns Gottes Wort. Und doch ersetzen alle diese Dinge niemals die persönliche stille Zeit mit dem himmlischen Vater. Alle diese Dinge sind gut und wichtig, aber sie ersetzen niemals deine und meine persönliche stille Zeit mit dem Vater. Zeit, wo nur du und Gott, nur du und der Vater beieinander sind und miteinander kommunizieren. Nur du und der Vater. Und genau das lernen wir auch von unserem geliebten Herrn Jesus. Auch er, der Sohn des lebendigen Gottes, hat sich immer wieder, und das sehen wir an anderen Stellen auch, hat sich immer wieder zurückgezogen in die Stille, hin zum Vater. Und beständig hat er das Gebet und die Beziehung zum himmlischen Vater gepflegt. Er blieb in beständiger Abhängigkeit zum Vater. Und wir können es sehen, auch in den Evangelien, sein intensiver Dienst ging beständig aus den Zeiten der Stille hervor, aus den Zeiten der Beziehung zum Vater. Und wie ist das bei uns? Wer keine persönlichen Zeiten mit dem Wort Gottes und mit dem Vater hat, der wird auf Dauer geistlich verkümmern. Da funktioniert was nicht richtig im Glaubensleben. Der wird auf Dauer geistlich verkümmern. Kommen wir jetzt wieder zurück zu unserem Text. Die Jünger waren allein auf dem Schiff unterwegs. Und der Sohn Gottes war im Gebet. Die Jünger waren auf dem See Genezareth mit dem Schiff und der Sohn Gottes war auf dem Berg im Gebet. Doch wieder mal drohte Gefahr auf dem See Genezareth. Das ist das Zweite, auf das wir eingehen wollen. Erstens die Anweisung, zweitens die Notlage. Die Jünger waren mit dem Schiff schon mitten auf dem Meer. Sie haben der Anweisung Jesu gehorcht, sie sind im Schiff, sie sind losgefahren und jetzt kamen sie in Not. Warum? Weil ihnen der Wind zu schaffen machte. Und die Wellen, sie peitschten mal wieder im See Genezareth, wie sie nur peitschen konnten. Wir lesen in Vers 24, das Schiff aber war schon mitten auf dem Meer und litt Not von den Wellen, denn der Wind war entgegen. Das war keine glückliche Schifffahrt. Wir können uns vorstellen, dass sie mit einem Segelschiff unterwegs waren. Und wie soll man da noch überhaupt richtig vorwärts kommen? Wie soll man da Kurs halten, wenn da der Wind so stark entgegenbläst und dann die Wellen sich so auftürmen? Das war keine glückliche Schifffahrt. Das war auch keine Wohlfühlangelegenheit. Gar nicht. Wir wissen bereits, dass der See Genezareth bei Stürmen sehr gefährlich sein konnte und wahrscheinlich auch heute noch genauso ist, weil eben hohe Küstenregionen den See umgeben und da können die Wellen mehrere Meter, ich habe mal im Kommentar gelesen, bis zu 8 Meter hoch werden. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist. Ich war auch noch selber noch nie dort, aber ich könnte es mir vorstellen. Wie soll denn da ein Schiff auf Kurs bleiben? Das ist ja völlig unmöglich. Das ist ein einziges Desaster, wenn man in solch einem Wind und Sturm auf dem See draußen ist. Und wisst ihr, die Jünger, sie hatten bestimmt große Not. Waren ja mehrere erfahrene Fischer dabei und trotzdem. Sie wären vielleicht selber gar nicht losgefahren an diesem Abend. Und wer hat denn diese Jünger in diese Situation gebracht? Vielleicht haben sie auch selber gefragt. Sag mal, wer hat uns eigentlich dahin gebracht, in diese Not, in diese Situation? Ha, das war ja Jesus. Jesus hat uns doch gesagt, wir sollen ins Schiff einsteigen und losfahren. Ja, wir haben gedacht, ja, er würde mitgehen, aber er wollte ja nicht. Aha, und jetzt kommen wir in Not und er ist nicht dabei. Toll, wollte er sich wahrscheinlich der Not entgehen. Wohl wäre es besser gewesen, seinen Anweisungen nicht zu gehorchen. Wäre man im Land geblieben, dann hätten wir dieses Problem jetzt nicht. Letztes Mal in Matthäus Kapitel 8, da war er wenigstens noch mit auf dem Schiff dabei. Er hat zwar hinten geschlafen, aber wir konnten ihn wecken und dann konnte er den Sturm stillen, war ja dann alles okay, dann später wieder. Doch dieses Mal, da ist er nicht dabei, er schläft auch nicht, wir sind hoffnungslos verloren. Wir wissen nicht einmal noch, wo wir hier sind auf dem Meer. Hatte dies der Herr Jesus nicht gewusst, dass ein Sturm aufkommen würde? Er konnte doch schließlich auch das Brot vermehren. Ist er denn doch nicht Gott? Wusste er denn nicht, was er uns, seinen Jüngern, mit dieser Schifffahrt antut? Ähnliche Fragen können wir uns vielleicht manchmal auch stellen. Kommen wir nicht manchmal auch in so ein Denken hinein? Wenn wir vielleicht schwierige Zeiten wegen unseres Glaubens erleben oder weil wir den Anweisungen Jesu nachkommen und sie befolgen, und dann erlebt man noch unangenehme Dinge, weil man das tut, was der Herr sagt. Puh, das ist doch komisch. Natürlich müssen wir immer wieder das ganze Wort betrachten und auch wirklich auch uns immer wieder lösen von all den komischen Wohlfühlgedanken oder von einem Wohlfühlevangelium, sondern wir müssen wissen, dass der Herr manches in unserem Leben zulässt und auch oftmals unseren Glauben prüft. Wir in mancherlei Anfechtungen geraten, das sagt uns auch der Brief des Jakobus. Und Jakobus sagt sogar, freut euch in mancherlei Anfechtungen, wenn Stürme des Lebens toben. Wir denken meist nicht daran, dass das von Gott kommen könnte und dass wir uns darin bewähren sollen, dass wir uns sogar daran freuen könnten. Ja, die Jünger, die hätten eigentlich so gesehen mit Freuden auf dem Schiff sein können und sagen, ja, es tobt zwar alles um uns herum, wir wissen nicht mehr, wo wir sind, aber der Herr hat alles in seiner Hand. Und Römer 8, Vers 28 sagt zudem, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir können das oft nicht verstehen, ich auch nicht, aber Gottes Wort sagt es und so müssen wir es auch glauben, dass es so ist. Aber an dieser Stelle möchte ich auch sagen, diese Worte sind leichter von der Kanzel ausgesprochen oder in der Schrift gelesen, als sie im Glauben durchlebt. Denen, die Gott lieben, muss alles zum Besten mitwirken, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Doch unser Herr Jesus hatte auch damals nur Gutes mit seinen Jüngern vor. Er hatte nur Gutes mit seinen Jüngern im Sinn. Er hatte genau gewusst, was ihnen geschehen wird und er hatte gute Absichten damit gehabt. Warum hat er es zugelassen, dass seine Jünger jetzt in diese Situation gekommen sind? Dieser stundenlange Kampf, es war ja nicht nur eine kurze Zeit, es war stundenlanger Kampf gegen den starken Wind. Von den Abendstunden bis in die vierte Nachtwache, sagt die Schrift. Der Kampf auf dem Schiff mit den aufpeitschenden Wellen. Die schlaflosen Stunden inmitten dieser Nacht in der Finsternis. Angst und Furcht, stundenweise Notlage. Warum hat Jesus das zugelassen? Wir können uns sicher sein, Jesus hat es zugelassen, damit sie ihn noch besser kennenlernen konnten. Er hat es zugelassen, damit sie immer mehr zu ihm hinwachsen. Er hat es zugelassen, damit sie nicht nur in eine Euphorie zu ihm hinausbrechen und irgendwie Begeisterung für ihn empfinden, sondern dass sie wahrhaftig an ihn glauben. Jesus wollte für die Jünger kein billiger Brotkönig sein, sondern sie mussten es mehr und mehr lernen und erkennen, dass er tatsächlich der Herr ist. Sie mussten es erkennen, dass sie es mit dem Sohn des lebendigen Gottes zu tun hatten. Ja, mit Gott selbst. Zuvor waren sie mit der großen Menschenmasse an einem einsamen und öden Ort. Was mussten sie dort lernen? Sie mussten lernen, wenn Jesus an einem öden Ort ist, dann muss es noch lange nicht öde sein. Zum Beispiel, hier sagt uns Jesaja 43, Vers 19, wo der Herr selbst spricht: Ich will einen Weg in der Wüste machen und Ströme in der Einöde. Wo der Herr ist und ein Ort öde ist, muss der Ort keineswegs öde sein. Ich will einen Weg in der Wüste machen und Ströme in der Einöde. Ist dieses Wort nicht auch an diesem öden Ort der Brotvermehrung eingetroffen? Oh ja, der Herr Jesus hat es wahr gemacht. Und nun waren sie aber in einer völlig neuen Situation. Also wenn mit Jesus unterwegs ist, da geht es ja von einem Ding ins andere rein. Zuerst diese Sache an diesem öden Ort Brotvermehrung, jetzt mit dem Schiff und jetzt der Sturm und die Wellen und der Wind und der ganze Kampf stundenweise, bei Nacht auf dem Meer. Ja, was war das für ein Kampf? Wir sind vielleicht heute nicht so sehr auf dem Meer unterwegs mit dem Schiff, aber wenn wir Jesus nachfolgen, da erfahren wir auch mancherlei aufpeitschende Wellen in unserem Leben, die wir uns gar nicht wünschen. Aufpeitschende Wellen. Und was sind das heute auch teilweise für uns für Bilder in Bezug auf die Mächte der Finsternis, mit denen wir vielleicht manchmal gar nicht rechnen. Und doch wirken sie auf uns ein. Sie möchten uns aufhalten in der Nachfolge. Sie möchten uns entgegenstehen. Sie möchten uns mutlos machen. Sie möchten uns in Furcht versetzen. Sie versetzen uns auch oft in einen Glaubenskampf. Die Mächte der Finsternis sind real. Und sie stehen uns oft entgegen, öfters vielleicht sogar, als dass wir denken. Ist es dir nicht auch schon öfter so ergangen? Da will man manches für den Herrn tun, hat auch manches Ziel schon vor Augen. Aber wenn man es tut oder tun will, dann geht plötzlich alles so zäh vonstatten. Und man wundert sich, warum ist man denn so gelähmt, warum geht es nicht vorwärts? Da kommen Widerstände auf, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Und man kommt wirklich nicht vorwärts, wie man es gerne hätte. Man kommt sich oft so vor, als ob man irgendwo feststecken würde. Man kommt sich auch manchmal vor, als ob man sich nur im Kreis rumdrehen würde. Oder wie so in einem Spinnengewebe eingewebt wird. Ja, man kommt sich manchmal richtig gelähmt und eingekesselt vor. Wie die Jünger auf dem See Genezareth. Hilflos. Und sie waren vom Abend bis in die tiefe Nacht auf dem See. Sie ruderten, erfahrene Fischer, und kämpften in der Finsternis und gegen den Wind und die Wellen, und alles schien so hoffnungslos, alles schien so vergeblich. Doch kann jemals irgendetwas vergeblich sein, wenn wir um die Größe und um die Fürsorge unseres Herrn Jesus wissen? Kann jemals irgendetwas vergeblich sein? Schließlich haben wir ja vorhin gelesen, dass der Herr Jesus selbst auf den Berg gegangen war und auf dem Berg zum Vater gebetet hatte. Und liebe Freunde, Geschwister, wie hilfreich kann auch das für uns sein, wenn man dies weiß? Frage: Tritt der Herr Jesus auch heute noch vor dem Vater ein? Betet er nur für sich selbst? Oder hat er damals, als er hier auf Erden war und sich auf den Berg zurückgezogen hatte, nur für sich selbst gebetet, nur selbst für sich die Beziehung mit dem Vater gepflegt, auch wichtig? Aber wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass er gewiss nicht nur für sich selbst gebetet hatte. Denn was hat er mit Gewissheit auch getan vor dem Vater? Mit Gewissheit ist er auch für die Seinen eingetreten. Wir kennen Stellen in den Evangelien wie Johannes 17, wo er als der hohe Priester vor dem Vater für die Seinen eintritt. In Johannes 17, Vers 9 betet er zum Vater: Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Jesus wusste, was sein ist, das ist auch des Vaters. Ich bitte für sie, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. In Johannes 17, Vers 15 lesen wir dann auch, ich bete nicht, dass du sie aus der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Argen. Und liebe Freunde, Geschwister, auch wir haben heute einen hohen Priester. Und das ist sein Gebet auch ganz bestimmt für dich und für mich bis heute. Heute ist unser Herr Jesus im Himmel. Doch nach Römer 8, Vers 34 wissen wir, dass er dich und mich beim Vater vertritt, der auch zu Rechten Gottes ist, der uns auch vertritt. Römer 8, Vers 34. Er steht für dich beim Vater ein. Glaubst du das? Du musst es glauben, denn die Schrift sagt es und es ist bestimmt so. Das heißt aber nicht, dass wir aus jeglicher problematischen Situation verschont bleiben. Und für die Jünger war es wirklich eine problematische Situation auf dem See. Wir würden heute sagen, das war das reinste Horrorerlebnis, das reinste Horrorszenario, das sie da erlebt hatten. Und sicherlich kamen sie auf den Gedanken, Jesus hat uns wahrscheinlich vergessen. Der ist irgendwo und macht sich jetzt eine ruhige Nacht, schläft nach seinem Gebet. Und er hatte sie in diese Situation gebracht. Und wahrscheinlich war es ihm jetzt egal, wie es ihnen, seinen Jüngern, ging. Wir haben keinen Anhalt in diesem Textabschnitt, ob die Jünger selbst gebetet hatten. Wobei man es schon annehmen kann, dass sie irgendwann auch ins Gebet getrieben wurden. Zumindest, dass sie verzweifelte Stoßgebete ausgesprochen hatten. Vielleicht so, wie wenn verzweifelte Menschen in Katastrophenfällen vielleicht noch ein Stoßgebet sprechen, bevor sie in den Tod gestürzt werden. Oder in Unfällen, was da vielleicht noch für Stoßgebete in den Himmel gehen. Oder wenn man weiß, man sitzt im Flugzeug, es stürzt ab. Nur wenige Minuten, dann kommt der Aufprall. Und dann sind wir alle weg von dieser Erde. Jedenfalls waren sie bis zur vierten Nachtwache in großer Seenot. Das lesen wir hier in unserem Text. Bis zur vierten Nachtwache. Der Kommentar von John F. Walford sagt, dass die vierte Nachtwache zwischen 3 Uhr und 6 Uhr morgens war. Können wir uns da vorstellen, wenn sie abends losgefahren waren, wie lang sie hier auf dem See Genezareth waren. Bis zur vierten Nachtwache zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Doch plötzlich sahen sie in dieser vierten Nachtwache ein Wesen auf dem Meer wandeln. War das eine Einbildung? In der hoffnungslosen Verzweiflung? Sie sind da ständig im Sturm und im Kampf gewesen und jetzt auch noch da von ferne so ein komisches Wesen, das man da sieht. Sie sahen ein Wesen auf dem Meer wandeln. War das eine Einbildung in ihrer hoffnungslosen Verzweiflung? Kann ja auch schon irgend so ein Angstauslöser gewesen sein. Das ist doch alles unrealistisch, was wir hier sehen. Vielleicht eine Fata Morgana oder sowas ähnliches. Doch dieses Wesen, es kommt näher. Und da haben sicherlich die Jünger dann wachgerüttelt. Hey, schaut alle mal in die Richtung. Was ist da draußen? Was sehen wir da? Was ist das? Oh nein, bitte nicht. Ein Gespenst. Im Schrecken des Sturmes wurde jetzt die Furcht noch mehr. Die Furcht war ohnehin schon groß, aber jetzt noch mehr. Was kommt da auf uns zu? Was geschieht jetzt? Die Jünger erschraken bis aufs Äußerste. Ja, sie schrien vor Furcht, lesen wir in Vers 26. Als ihn aber die Jünger auf dem Meere wandeln sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Können wir uns das vorstellen? Erwachsene Männer, starke Männer, im besten Alter, sie schrien vor Furcht. Was müssen diese Männer für Ängste ausgestanden haben? Und dieses unbegreifliche Wesen, was da jetzt auf sie zukommt, was für eine Unsicherheit. Sie wussten ja gar nicht, dass es Jesus war. Sie wussten nicht, dass es Jesus war, der ihnen jetzt in ihrer Not entgegenkommt. John F. Walford sagt in seinem Kommentar, dass das Schiff über 5 Kilometer im See war. Und wir können davon ausgehen, dass Jesus jetzt über 5 Kilometer auf dem Wasser ging. Er ging zu Fuß. Obwohl er Mensch war, er ging zu Fuß auf dem Wasser, obwohl er Mensch war, einen Körper hatte, ja Fleisch und Blut wie du und ich, ging er auf dem Wasser. Doch wir müssen natürlich auch wissen, er war auch zugleich wahrer Gott, wahrer Mensch und doch wahrer Gott. Und er war in der Lage, die physikalischen Kräfte außer Kraft zu setzen. Doch Jesus gab sich sehr bald seinen Jüngern zu erkennen, als sie ihnen immer näher kamen und denen das Blut in den Adern stecken blieb und sie immer noch mehr schrien. Da gab er sich mit den unfehlbaren Worten zu erkennen: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Vers 27. Und wir können uns vorstellen, was sie für ein Erstaunen hatten. Sie wussten nicht zwischen Furcht und Staunen und wie es ihnen jetzt überhaupt ergehen würde. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Wie kann das sein? Die Stimme kennen wir doch. Ist das Jesus? Sicherlich waren sie noch sich überhaupt nicht sicher, ob er es ist. Doch er kommt ihnen entgegen, inmitten dieser Notsituation, in all ihrer Angst, in all ihrer Furcht, in all ihrer Not, kommt er ihnen entgegen. Mitten im Desaster ist er auf einmal da, er kommt. Er kommt der Not entgegen und ruft: Seid getrost, fürchtet euch nicht. Und was sind das für Worte auch für dich und für mich heute? Gerade wenn wir manchmal nicht wissen, wie alles weitergehen soll, oder wenn wir eingestrickt sind von unseren Sorgen, Problemen und Kämpfen. Gerade wenn wir mit unserem persönlichen Latein am Ende sind. Gerade dann, wenn wir Furcht, Angst und Not erleben. Oder müssen wir es wissen und erkennen. Jesus kommt uns entgegen. Denn er ist gestern, heute derselbe, auch in Ewigkeit, nach Hebräer 13, Vers 8. Und er weiß, was dir und was mir alles in diesem Leben begegnet und widerfährt. Und so sagt er auch zu dir und zu mir: In der Welt habt ihr Trübsal, aber seid getrost. Sei getrost, mein Sohn oder meine Tochter. Ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, Vers 33. Sei getrost, fürchte dich nicht. Und da ist eben auch für uns die Frage: Wo halten wir uns fest? Wo hältst du dich fest, wenn du in schwierigen Lebenssituationen bist? Hältst du dich an demjenigen fest, der dir in all deiner Not entgegenkommen will? Hältst du dich an demjenigen fest, der für dich die Welt überwunden hat? Und zwar dort am Kreuz. Halten wir uns an demjenigen fest, der für uns hinausgegangen ist, vor die Tore der Stadt, der unschuldig für unsere Schuld am Kreuz sein Leben gelassen hat, der ganz persönlich für dich ans Kreuz gegangen ist und dort sein kostbares Blut vergossen hat? Vertraust du ihm? Kennst du ihn schon so gut? Kommst du mit deiner Not zu ihm? Die Jünger, sie waren skeptisch. Ist er es oder ist es nicht? So haben wir Jesus noch nie erlebt. Da kommt so ein Wesen auf dem Meer daher. Wir sehen ihn noch gar nicht so genau und er ruft uns zu, aber wir können seine Stimme. Petrus war da scheinbar der Mutigste. Petrus war immer so ein Vorprescher. An vielen Stellen wollte er auch immer der Erste sein. Petrus hatte sich nicht nehmen lassen und Petrus hatte schon auch Vertrauen zum Herrn. Er hatte schon auch einen großen Glauben, den andere wiederum nicht hatten. Und Petrus wusste, wenn das tatsächlich Jesus ist, wenn das der Herr ist, dann kann er auch das Unmögliche möglich machen. Dann kann er uns aus dieser Lage herausretten. Und wenn er der Herr ist, dann kann auch er es auch möglich machen, dass ich ihm sogar auf dem Wasser entgegengehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Herr, bist du es? So heiße mich, auf das Wasser zu kommen. Wahrscheinlich hatte Petrus den Herrn schon an der Stimme erkannt. Aber dass der Herr auf dem Wasser gehen kann, dass er nicht einmal ein Schiff braucht, um ihnen zu begegnen. Das war ihm völlig fremd, natürlich den anderen auch. Und dann noch mitten in der Nacht und inmitten diesem Sturm, in diesem Wind, in diesen Wellen. Doch Petrus hat darauf vertraut, wenn es wirklich der Herr ist, dann kann er auch das Unmögliche möglich machen. Nämlich, dass auch ich auf dem Wasser gehen kann. Und wir staunen schon über den Glauben von Petrus an dieser Stelle und über das Vertrauen, das Petrus dem Herrn Jesus entgegengebracht hat. Und was sagte der Herr Jesus zu diesem vorbrechenden Jünger, aber auch zu diesem glaubensvollen Jünger? Vers 28, da sprach er, komm, komm Petrus, ich bin's, komm mir entgegen. Und Petrus, hast du noch den Glauben? Möchtest du es wagen, Petrus? Wir sind gespannt. Was für ein Schauspiel auch für die Jünger. Wird er jetzt aus dem Boot steigen? Da war bestimmt große Erwartung. Und tatsächlich, Petrus, ich weiß nicht, wie hoch die Bordkante war, aber er steigt aus dem Schiff. Vielleicht als die Welle wieder hochgekommen ist, wagt er es aus dem Schiff herauszusteigen, begibt sich quasi auch in Lebensgefahr. Er steigt aus dem Schiff, er verlässt im Glauben den festen Boden unter den Füßen. Und tatsächlich, es funktioniert. Und da kommen wir auf einen weiteren Blick, auf einen weiteren Punkt, und zwar den Punkt 3 im Blick auf Jesus. Hätten wir das gedacht? Petrus steigt im Blick auf Jesus aus diesem Schiff heraus. Er verlässt im Glauben den festen Boden unter seinen Füßen und steigt ins Wasser hinein und macht Schritte und versucht und schaut auf Jesus und es funktioniert. Es geht. Ha, das war erstaunlich. Das hat er noch nie erlebt. Er kann auf dem Wasser gehen. Er kann Jesus entgegengehen. Er sieht ihn jetzt immer deutlicher. Interessant. Und Petrus geht Jesus entgegen. Was für ein Bild. Was für ein Anblick auch für die anderen Jünger. Und da möchte ich uns, ja, dich und mich an dieser Stelle auch fragen, ging es dir nicht auch schon ähnlich? Sicherlich bist du nicht, noch nicht direkt auf dem Wasser gegangen. Aber vielleicht konntest du im Blick auf Jesus und im Glauben an ihn schon Dinge tun, zu denen du dich selbst nicht in der Lage gehalten hattest. Dass er es möglich gemacht hat, dass du Schritte mit ihm gehen konntest, die du hättest von dir aus nicht gehen können. Und wenn wir auf unseren Herrn ausgerichtet sind und ihm vertrauen, da wird auch bei uns tatsächlich manches, was uns manches Mal unmöglich erscheint, möglich. Manches mag auch menschlich gesehen tatsächlich riskant sein. Und ohne Vertrauen zum Herrn wäre es gar nicht möglich. Aber wenn wir Schritte mit ihm tun, dann lernen wir auch, dass der Glaube trägt. Nicht, dass wir auf dem Wasser gehen könnten. Doch Jesus möchte, dass wir Schritte mit ihm tun und er möchte uns dabei nicht untergehen lassen, sondern er möchte uns weiterbringen und uns in seine Nähe bringen. Und er ist es, der uns trägt und hält. Nicht umsonst ruft uns der Hebräerbrief in Kapitel 12 dazu auf, alle Zeit auf Jesus zu schauen. Weil wir auch eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns jede Last und diese uns leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer die Rennbahn durchlaufen, welche vor uns liegt. Im Aufblick auf Jesus, sagt der Brief an den Hebräer, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Folge Jesus nach. Es kann auch sein, wenn du mit mancher Sünde zu kämpfen hast, wenn du auf Jesus schaust, dass du sie dann ablegen kannst. Wenn du aber auf dich selbst vertraust und meinst, du kannst alles selber tun, dann wirst du versagen. Wir müssen selbst in Heiligung immer auf Jesus schauen. Auch darin mit ihm Schritte tun. Ständig soll unser Blick auf den Herrn Jesus ausgerichtet sein. Im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Was geschieht aber, wenn wir den Blick von ihm abwenden? Nur noch auf uns schauen. Was geschieht, wenn wir auf uns selbst blicken? Dann drohen wir manches Mal tatsächlich in Nöten und Schwierigkeiten zu versinken. Und der Glaube droht abzustürzen. Und wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, unser Kampf, der richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächtigen, gegen die Gewaltigen, gegen die Beherrscher dieser Finsternis. Und Petrus, der musste ja auch Erfahrungen machen. Wie interessant, es ging alles so gut, Schritte mit dem Herrn zu tun, vorwärts zu gehen, ihm entgegenzukommen. Es war alles so wunderbar, tolles Gefühl, auf dem Wasser zu schreiten, mitten im Sturm. Doch er hätte es nicht gedacht. Plötzlich kommt wieder eine Sturmböe, ein Gefurcht, ein Wind, und er hat ihn in Furcht versetzt, dieser Wind. Und er schaut auf einmal auf diesen Wind und nicht mehr auf Jesus. Große Gefahr wieder. Und er konzentrierte sich auf den Wind, blickte auch auf den Wind, und er verlor den Blick auf Jesus. Und was geschah? Er bekam Furcht und begann sofort zu sinken. Vers 30. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach: Herr, rette mich! Doch wie gut ist es, dass der Herr Jesus das schon im Voraus gewusst hat, was hier eintreten wird. Oh, dieser Petrus, er macht Schritte, aber er wendet den Blick wieder von mir weg und jetzt sinkt er ab. Er wusste um seinen Jünger Bescheid. Wir würden heute sagen, wir kennen unsere Pappenheimer. Wie sehr weiß auch der Herr um dich und um mich Bescheid. Wie sehr weiß auch um uns als seine Pappenheimer. Doch wie gut ist es, wenn wir uns in unserer Not nicht von ihm abwenden, an ihm festhalten, uns an ihn klammern. Und selbst wenn wir absinken, dann dürfen wir rufen wie ein kleines Kind: Herr, rette mich! Manchmal braucht es gar nicht das lange und große Gebet. Ruf einfach zu ihm: Herr, rette mich! Vielleicht auch mitten in der Nacht, wenn du merkwürdige Gedanken und Träume hast, von denen du nicht loskommst, die dich in Furcht und Schrecken versetzen wollen oder in komische Fantasien, dann ruf den Namen des Herrn an. Und du wirst merken, dass du irgendwo in ein ganz anderes Gebiet eintrittst. Du bist dem Herrn nahe und er zieht dich heraus aus den verkehrten Dingen. Jesus aber streckte alsbald die Hand heraus, in Vers 31, ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und es ist ja immer wieder so, dass der Kleinglaube uns einholen möchte. Reicht nicht manches Mal auch ein kleiner Gegenwind bei dir und bei mir? Ja, ich will das tun. Und dann kommen Dinge und die bringen dich total durcheinander. Das können oft ganz kleine Dinge sein. Und dann wird man kleingläubig und sofort fängt man auch an mit Zweifeln. Und schon geht die ganze Luft raus. Was heißt denn eigentlich Zweifeln? Zweifeln heißt letztendlich nicht Jesus entgegengehen. Zweifeln heißt vielmehr sich von Jesus abwenden. Und das ist schlecht. Was heißt dagegen Glauben? Glauben heißt auf Jesus sehen. Und was heißt es, Glaubensschritte mit Jesus zu tun? Glaubensschritte zu tun heißt Jesus entgegengehen. Nicht an Jesus vorbeigehen, sondern Jesus entgegengehen. Wenn wir auf ihn vertrauen und Schritte mit ihm wagen, so werden auch wir erkennen, wie er uns im Glauben festhält und wie er auch deinen und meinen Glauben belohnt und wie er letztendlich auch in Wagnissen des Glaubens trägt und hält. Es ist natürlich immer riskant, wenn ich Schritte tue mit dem Herrn Jesus, einerseits glaube, andererseits mich auf andere Dinge konzentriere und dann in Zweifel gerate. Und alle schauen auf mich, wie die Jünger auf dem Schiff. Und jetzt, wie wird es dem Petrus gehen? Jetzt hat er Schritte gewagt im Glauben. Und? Trägt ihn der Glaube oder sinkt er? Und das denkt er, was sie gedacht haben, wo Petrus auf einmal gesunken ist. Gut, dass wir nicht aus dem Boot gestiegen sind. Aber Jesus hat seinen Jüngern nicht absinken lassen. Das ist das Wunderbare. Selbst wenn wir Schritte im Glauben tun, und wir machen Fehler oder unser Blick wendet sich ab und wir kommen in Zweifel. Der Herr hält dich und er trägt dich und das ist das Wunderbare. Und darauf müssen wir vertrauen, weil keiner von uns ist vollkommen. Keiner wird immer sagen, ich bin immer fest im Glauben. Wir alle machen unsere Erfahrungen. Wieder hatten die Jünger Unbegreifliches erlebt. Und wir haben auch große Einblicke bekommen mit dieser Textstelle. Die Jünger hatten noch mehr erkannt, wer Jesus wirklich ist und was er tut und zu was er in der Lage ist. Und wir durften das jetzt auch sehen in diesem Textabschnitt. Und wir dürfen wieder neu darin gefestigt werden, dem Herrn zu vertrauen, an ihm zu bleiben, Schritte im Glauben zu tun, im Blick auf Jesus. So hat ja auch unser Thema geheißen, Schritte des Glaubens im Blick auf Jesus. Drei Punkte hatten wir uns angesehen. Das erste war die Anweisung, das zweite die Not, das dritte der Blick auf Jesus. Und abschließend können wir feststellen, ein Leben mit Jesus bewahrt dich nicht immer vor schwierigen Situationen. Ein Leben mit Jesus kann uns in schwierige Situationen bringen. Doch wir stellen auch abschließend fest, Jesus hat alles in seiner Hand. Und daran müssen wir festhalten. Er hat alles in seiner Hand. Und er möchte schließlich, dass wir ihn immer besser erkennen und ihm vertrauen. Glaube es, auch mit dieser Botschaft von heute, dass er auch dir jederzeit in deiner Not entgegenkommt und zu rechter Zeit die rechte Hilfe schenkt. Was geschah, als der Herr Jesus mit Petrus dann ins Schiff einstieg? Da kamen sie und Jesus fasst ihn bei der Hand und sie steigen dann ins Schiff ein. Was geschah dann? Es ist ganz interessant, dass es dann heißt, und der Wind legte sich. Jesus war im Boot, jetzt war er da, die Not war vorüber. Wie wunderbar. Sie konnten jetzt in seine Ruhe wiederkommen. Aber was hat es bei denen, die es gesehen hatten, mit eigenen Augen bewirkt? Wir lesen abschließend Vers 33. Da kamen die in dem Schiffe waren, und das waren seine Jünger. Sie fielen vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und wenn es auch uns heute wieder zu dieser Erkenntnis gebracht hat und wir daran festhalten, dann hat sich diese Predigt gelohnt. Amen. Lasst uns beten. Wir danken dir, allmächtiger Gott und Vater, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns auch, Herr, deinen Sohn gegeben hast. Ja, dass du, Herr Jesus, in diese Welt hereingekommen bist und uns den Vater gezeigt hast, uns aber auch das wahre Leben, ja, die wahre Beziehung zum Vater durch dich selbst gezeigt hast. Und wir stehen oft beschämt da, wenn wir auf dich sehen, wenn wir deine Vollkommenheit sehen, wenn wir deine Sündlosigkeit sehen, wenn wir deine Festigkeit sehen. Du bist niemals kleingläubig geworden, doch wir sind oft so kleingläubig, wir sind oft von Zweifeln geplagt und wir sind oft nicht fähig, Schritte aus dem Schiff zu tun, dir entgegenzugehen im Glauben. Wir können nur beten, hilf du unserem Kleinglauben. Hilf du, dass wir ein festes Herz in dir haben alle Zeit. Und vielleicht auch gerade in diesem neuen Jahr wieder ganz bewusst fest werden mit dir und auch Schritte des Glaubens tun, sei es persönlich oder in der Gemeinde. Und hilf uns, dass wir uns nicht von jeglichem Gegenwind durcheinander bringen lassen. Und selbst wenn Gegenwind da ist, dass wir an dir festhalten und du uns auch im Gegenwind entgegenkommst und uns wieder weiterbringst und uns aufhilfst in unserer Not. Wir danken dir, dass du der wahre Retter bist, auch alle Zeit in unserem Leben. Und so möchten wir uns dir anbefehlen, auch für den restlichen Tag, aber auch für die restliche Woche, aber auch für die restliche Zeit, die wir hier auf Erden verbringen. O Herr, hilf uns, dass wir ein Leben mit dir führen und dass du dich darin verherrlichen kannst, dass wir dir treu bleiben und stark sind im Glauben und Herr, die rechten Schritte mit dir wagen. Wir danken dir dafür. In deinem Namen. Amen.